Wir müssen seinen Willen kennen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, was ist dein Wille? Und dann können wir mutig beten. Bis heute, und da komme ich zu meinem nächsten Punkt, bis heute ist das Wort Hitpalel, also die Kausativform hier von unserem Pagar, das Wort, das für Fürbitte verwendet wird. Fürbitte bedeutet so auftreten, dass etwas passiert. Nicht unverschämt sein im Sinne von Gott vorschreiben, was er zu tun hat, aber unverschämt sein in dem Sinne, dass wir ohne Scham vor ihn kommen und sagen, ich kenne deinen Willen, ich weiß, wie du denkst, deswegen komme ich vor dich und ich werde nicht aufhören zu beten für dieses oder jenes, bis es geschieht. Vielleicht habe ich 3, 4 oder 12 Jahre gebetet und es ist nichts passiert bis jetzt. Aber wie dumm, wenn ich heute aufhören würde und morgen wäre der Tag. Ich will festhalten. Wir kommen noch vielleicht in der Frage-Antwort-Zeit zu dem Punkt, was ist, wenn Gebet nicht erhört wird? So auftreten, dass etwas passiert. Ich werde keine weiteren Beispiele wegen unserer Zeit aufführen, wo diese Worte stehen und weitergehen zu einem nächsten Punkt, nämlich Jakobus 5, Vers 16. Dort heißt es, ihr kennt die Stelle alle, viel vermag eines gerechten Gebet. Nicht viel vermag ein lautes Gebet oder ein besonders frommes Gebet. Viel vermag das Gebet eines von Kindes, das ich als Sohn oder Tochter habe und den ich gerecht gemacht habe durch das Blut Jesu. Ich höre gerne hin, wenn ein Gerechter betet. Viel vermag eines gerechten Gebet. Manchmal sind unsere Gebete ganz zaghaft und zurückhaltend, weil wir gerade einen schlechten Tag hatten. Also möglicherweise sitze ich vor lauter Heiligen. In meinem Fall ist es so, ich sehe heiliger aus, als ich bin. Ich sündige. I'm sorry. Und wenn mir eine Sünde geschieht, habe ich zwei Optionen. Als Gebetshausleiter, Mann, ich muss jeden Tag beten. So habe ich zwei Optionen. Entweder kann ich, und früher habe ich das getan, hat nichts gebracht. Ich dachte, das wäre die richtige Reaktion. Ich war 3 Tage lang in Sackgewand gekleidet, habe mir Asche auf den Kopf gestreut und in Wirklichkeit habe ich mich selber verdammt. 3 Tage lang habe ich mir nicht erlaubt, mich an Gott zu freuen. Ich war zerknirscht und niedergeschlagen, und habe irgendwann realisiert, warte mal, hier trage ich eine Last, die eigentlich jemand anderer für mich getragen hat. Und als ich verstanden habe, dass schamlos zu sein bedeutet, Sünde nicht cool zu finden oder oberflächlich zu betrachten, sondern die Sünde als Sünde zu sehen und anfangen, sie zu hassen und verändert zu werden durch den Heiligen Geist, aber mich zu meinem Retter hinzuwenden und seine Gnade anzunehmen und dann wieder mutig zu beten, hat es auch mein Gebetsleben verändert. Und meiner Seele hat es auch gut getan. Gibt weniger schlechte Tage, weil Anlass, Buße zu tun, gibt es nicht nur einmal im Jahr. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ich komme zum nächsten Fakt. Ah, das habe ich gesagt. Und es gefällt mir sehr gut. Beten ist etwas Positives. Und das werden wir uns nach dem Kaffee dann deutlicher anschauen an ein paar Beispielen. Es ist immer gut, wenn wir schauen, wie hat Jesus beispielsweise gebetet? Wie haben die Jünger gebetet? Wie haben die Apostel gebetet? Welche Gebete sind uns überliefert? Und da gibt es einige im Neuen Testament. Und natürlich können wir auch die Psalmen richtig mal anschauen und andere Gebetsniederschriften. Wichtig ist mir zu sagen, beten ist positiv. Wenn wir in einer Gebetsveranstaltung sind, und ich kenne solche Gebetsveranstaltungen aus alten Tagen, wo jedes zweite Gebet gefühlt anfängt mit den Worten, O Herr, du weißt ja. Ja, wieso betest du dann, wenn du denkst, der Herr weiß eh? Also, und es ist alles so schlimm. Und dann beten 4, 5, 6 und 12 Leute in dieser Art. Am nächsten Tag musst du zum Psychotherapeut, um deine Seele wieder aus dem Loch holen zu lassen, weil diese Gebetsveranstaltung war echt ermutigend. Aber wenn da Leute sind, die Fürbitte tun, also nicht erstens negativ proklamieren und alle runterziehen, zweitens aber auch nicht gegen Dinge beten, sondern Fürbitte tun, heißt es positiv zu beten. Ich liebe es, mit Leuten zu beten, die große Dinge beten, die mir zu groß sind. Ja, die beten irgendwie Sachen, wo ich nebendran sitze und denke, mein lieber Mann, den Glauben hätte ich nicht. Aber der hat so einen Spaß dran, da zu beten. Und es deckt sich mit den biblischen Aussagen. Und schau mal, wie dem seine Augen leuchten. Und ich kenne ihn, ja, der ist Bankmanager, der ist nicht plemplem. Und so weiter und so fort. Und er beschreibt sein Vertrauen in seinen Worten des Gebets. Herr, ich weiß, ja, Unterschied, ich weiß, Herr, ich weiß, diese Dinge, um die ich bete, die sind echt zu groß für mich, aber du bist Spezialist für die Dinge, die zu groß sind und ich setze meinen Glauben auf dich und so weiter. Positiv zu beten macht Freude und es ändert nichts, es zieht nichts von der Realität ab, es ignoriert nicht die Realität. Wenn wir beten für herausfordernde Dinge, dann sehen wir der Realität ins Auge. Und dann sehen wir dem König der Könige ins Auge. Und seine Augen sind immer strahlend und seine Hoffnung ist immer da. Und wir brauchen Gott nicht, obwohl es auch ein Klagen gibt, natürlich, aber wir brauchen Gott in der Fürbitte pro positiv, in der Fürbitte nicht vorjammern, sondern ihm die Dinge benennen, für jemanden oder etwas eintreten und dann Gottes Größe dagegen halten. Wir beten nicht als Problembeschreiber, sondern wir gehen in die Gegenwart des Problemlösers. Ich will es nochmal sagen. Wir beten nicht als Problembeschreiber, sondern wir nennen das Problem durchaus, aber gehen damit zum Problemlöser. Wir beten nicht problemorientiert, sondern wir beten lösungsorientiert. Liebe Freunde, die Dinge, die in Freiburg passieren, habe ich vorhin gesagt, da hätte ich viele noch vor 2 Jahren nicht für möglich gehalten. Und trotzdem haben wir so gebetet, als ob sie möglich wären. Und heute sind sie möglich geworden und sie sind Realität geworden. Mein Glaube ist so aufgebaut worden, obwohl ich die Seite nicht erhörter Gebete kenne und an vielen Punkten keine Antworten habe. Aber ich werde nicht aufhören zu beten und ich möchte euch herausfordern, nicht aufhören zu beten. Ich will schließen mit der Aussage, bevor wir uns positive Gebete anschauen werden. Ich möchte schließen mit dem Gedanken daran, dass Gott einmal gesagt hat, der Erinnerung daran, sowohl im Alten Testament, Propheten Jesaja habe ich erwähnt, als auch Jesus im Neuen Testament. Mein Haus ist ein Gebetshaus. Und zwar nicht so eins wie in Freiburg oder Augsburg, sondern ein Ort, der auf der Grundlage des Gebets gebaut ist. Ich möchte eine herausfordernde Aussage oder Frage in den Raum stellen. die ich an vielen Stellen schon getätigt habe. Wenn, liebe Freunde, und das ist nicht, um Druck auszuüben, sondern einfach eine realistische Frage, wenn ein Werk, wenn ein Dienst, wenn ein Missionswerk, wenn eine Kirche, wenn eine Gemeinde nicht auf der Basis von Gebet gebaut wird, ist es dann noch Haus Gottes? Mein Haus ist ein Haus des Gebets, sagt der Herr. Und wir haben unglaublich versucht als Kirche in Deutschland, durch unsere Anpassung an die Prinzipien der Welt, Menschen in unsere Gemeinden zu bringen. Hat es funktioniert? Es hat partiell funktioniert. Ich möchte euch gerne von einer Studie erzählen, noch kurz, um euch zu sagen, wie sehr unser Gebet notwendig ist. Wenn wir in die Erweckungsgeschichte schauen, dann gibt es keine Erweckung, die nicht mit Gebet einhergegangen ist. Gebet ist die Grundlage. Die letzte große Erweckung, die es gab, 1949 begonnen auf den äußeren Hebriden, Isle of Lewis. Man kann heute noch Tonaufzeichnungen darüber hören von Gottesdiensten, hat begonnen mit zwei alten Frauen, die gebetet haben und dann geistliche Leiter mitgenommen haben, zweimal in der Woche eine Nacht durchzubeten. Zu beten und zu beten und zu beten. Im Augenblick, und da möchte ich auf die City Changers-Reihe verweisen, ich habe geschaut, gibt es im Moment eine Stadt, wo so etwas passiert? Und es gibt sie. Es gibt im Großraum Manila eine Stadt, die heißt Paranaque. Und auch da habe ich wieder die säkularen Medien bemüht. Dort gibt es einen Oberbürgermeister, der auch Christ ist. Stadt hat 660.000 oder 665.000 Einwohner. Großraum Manila hatte riesige Probleme in der Stadt. Und dann ist da dieser Christ ans Ruder gekommen. Und der hat dann nicht alles geändert, sondern hat angefangen, mit den lokalen Pastoren, Pfarrern und so weiter zu beten. Und die sind 6 Jahre lang jeden Morgen um 8 ins Rathaus gegangen, haben jedes Dezernat gesegnet. Es wurde ein geistlicher Entwicklungsberater für die Stadt, also keine kleine Stadt, eingesetzt. Und dann hat diese Stadt sich angefangen zu verändern durch Gebet, auf der Grundlage von Gebet. Und das könnt ihr alles in den Zeitungen oder im Internet lesen, wo diese Stadt heute steht. Auf den Philippinen sind mittlerweile 90.000 Polizisten, nur Polizisten, durch die Alpha-Kurse gegangen. Diese Stadt wird in den Medien zitiert als eine Stadt, die nach den Prinzipien göttlicher Leiterschaft arbeitet und deswegen so gesegnet und erfolgreich ist. Städtische Einkommen wurde vervierfacht in relativ kurzer Zeit. Diese Stadt ist auf dem Weg, eine Modellstadt für die Philippinen, für die gesamten Philippinen, sogar für Manila zu werden. Und wenn man das Stadtwappen anschaut von Paranaque, steht da Paranaque, a city dedicated to God. Paranaque, eine Stadt, Gott geweiht. Sowas ist möglich und alle Gesellschaftsbereiche werden geprägt, wenn wir anfangen zu beten. Gebet ist einerseits wunderschön, aber andererseits auch im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Wir brauchen Beter. Wir ringen im Gebetshaus Freiburg dafür, dass der Herr Beter aufstehen lässt, die aus der Intimität der Begegnung mit dem heiligen, liebenden, schrecklich schönen Gott heraus die Welt bewegen im Gebet. Mein Haus ist ein Haus des Gebets. Du bist auch ein Tempel des Heiligen Geistes. Und auch dieses Haus möchte der Herr so gern zu einem Haus des Gebets machen. Vater, ich danke dir von Herzen für diese erste Session. Ich danke dir für Gebet. Ich danke dir für deine Schönheit. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns ausgerechnet kooperieren möchtest. Wie kann es sein, dass du unsere Stimme hörst? Wenn wir realistisch sind, wir sind nichts angesichts der Größe deiner Schöpfung. Und dennoch hast du, wie es im Hohelied geschrieben steht, hast du dein Herz verloren an uns Menschen. Was für ein Gott bist du? Was für eine Ehre, in deine Gegenwart kommen zu dürfen. Was für ein Privileg, beten zu dürfen. Komm, Heiliger Geist, und wirke du in uns ein Paradigmenwechsel, innerlich und äußerlich, im Blick auf Gebet. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.
Wie sagen die Österreicher? Es gibt Kaffee. Also, die Martha, unsere gute Hausfee, wo bist du, Martha? Die ist bestimmt schon drüben. Die hat ganz tolle Sachen gerichtet, die wir jetzt alle einnehmen dürfen. Es gibt auch Kuchen, der ist nicht zur Ansicht. Und wir treffen uns um 5 wieder hier. Für die Theologen, es gibt Grüntee, Schwarztee und verschiedene andere Sachen.
Ich habe vergessen, ich habe einen Büchertisch mitgebracht, das habe ich gesagt. Ich habe nur 2 Gelegenheiten, glaube ich, hinterm Büchertisch zu stehen, nämlich jetzt in dieser Pause und nachher. Ich werde vielleicht nachher kurz was zu den einzelnen Büchern sagen, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst, falls ihr eins kaufen möchtet. Ich habe Lobpreis-CDs mitgebracht von uns vom Gebetshaus und so weiter. Also ich stehe jetzt eine Weile draußen, nachdem ich mir einen Kaffee und vielleicht einen Kuchen geholt habe.
Schön. Um 17 Uhr geht's weiter. Vielen Dank.
So, ihr Lieben, ich habe euch verheißen, dass jetzt der dreiviertelstündige Werbeblock kommt. Ich finde es immer total blöd, für die eigenen Sachen Werbung zu machen. Es sieht immer schlecht aus, aber ich muss halt irgendwie da durch. Immerhin habe ich die Bücher geschrieben, dann sollten sie auch unter die Leute. Warum habe ich die Bücher geschrieben? Ich werde nicht reich durch diese Bücher, ja. Aber ich habe ein paar Beobachtungen gemacht in den Jahrzehnten als Christ, die ich dabei sein darf, und habe 3 Bücher geschrieben. Das Gebetshausbuch habe ich schon erwähnt, brauche ich nichts mehr dazu sagen, das habt ihr schon hinter euch. Ich habe 3 Bücher geschrieben, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte, weil ich glaube, die sind gut recherchiert und so geschrieben, dass man jeweils auf eine Reise mitgenommen wird hin zu dem Thema, hinter dem letzten Endes eine Begegnung mit Gott steht. Ich habe festgestellt, dass wir mit der Heiligkeit Gottes relativ wenig anfangen können und habe mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und würde jetzt sagen, und wenn wir die Heiligkeit Gottes abschaffen in unseren Kirchen und Gemeinden, ganz egal wie die heißen, dann verpassen wir die Schönheit Gottes. Dann verpassen wir das Staunen. Also hier Majestät. Dann das zweite Buch heißt Brande nicht unser Herz. Ich habe es gerade jemandem kurz erzählt. Ich saß vor einigen Jahren in einer Pizzeria in Freiburg in der Schusterstraße. Es war wahrscheinlich Januar oder Februar, ihr wisst ja, Freiburg hat es immer so ungefähr 23 Grad und wir haben draußen gegessen und dann habe ich ihn gefragt, der heißt auch Rainer, der Pastor Rainer, wenn wir jetzt die Passanten, die an unserem Tisch vorbeigehen, fragen würden, was fällt Ihnen bei dem Wort Kirchengemeinde ein, würden wir das Wort Leidenschaft hören? Und wir waren beide traurigerweise der Meinung, eher nicht. Und jetzt behaupten wir aber, wir haben einen Gott, der so leidenschaftlich ist, dass er für Leute wie dich und mich ans Kreuz gegangen ist. Also wenn das keine Leidenschaft ist und wenn wir Jesus sehen, wie leidenschaftlich er in den Evangelien auftritt, dann muss Gott leidenschaftlich sein. Und er ist es auch. Und Brande nicht unser Herz, habe ich geschrieben mit dem Versuch, und ich glaube, es ist nicht so schlecht gelungen, Leidenschaft in uns zu wecken, nicht in der Beschreibung Gottes, sondern in der Begegnung. Also auch ein Reiseführer, der uns wie Majestät zu Gott bringen soll. Und das ist das neueste Buch, gerade erst 3 Wochen oder so seit der Erscheinung. Das weitere Thema, habe es schon 2-mal erwähnt vorhin im Vortrag, über das ich geschrieben habe, Intimität mit Gott, mit dem hochgestochenen Untertitel oder groß vollmundigen Untertitel, wie wir zum wahren Leben finden. Oh nee, nicht schon wieder so ein Ratgeberbuch, 7 Schritte bis zur Glückseligkeit. Darum geht es nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass das wahre Leben, nämlich erst mal das wahrhaftige Leben und das Leben, das Gott uns schenken möchte, seinen Ursprung nimmt in der Begegnung mit Gott. Und so habe ich über Intimität mit Gott geschrieben. Da ist als letzter Teil der Reise eine Anleitung drin für eine einwöchige Intensivzeit. Kann man im Urlaub machen, aber auch während man arbeitet. Aber am besten irgendwo in der Stille eine Woche seine Gottesbeziehung auf neue Füße stellen, Gott wirklich suchen, angeleitet in meinem eigenen Tempo, im Tempo des Lesers oder dessen, der durch diese Woche durchgeht, um wieder mit dem Ziel, sich neu in Jesus zu verlieben und, wie Paulus es schreibt, der große Theologe, gewurzelt und gegründet zu sein in der Liebe Gottes. Unsere Wurzeln primär in die Liebe Gottes einzugraben. So beschreibt Paulus ist, der übrigens, finde ich fantastisch, auch mal in einem Brief so nebenbei sein Geheimnis für all seine Leidenschaft zum Ausdruck bringt, nämlich wenn er sagt, die Liebe Christi drängt uns. Nicht mein schlechtes Gewissen drängt mich, nicht dieses oder jenes, sondern ich bin getrieben und es ist der einzig positive Antrieb von der Liebe des Christus. Die Liebe Christi drängt mich. Habt ihr Kuchen gegessen? Ich hatte keine Zeit, ich musste Bücher verkaufen. Der ist gut, aber war lecker? Sehr gut. Prima, ich gönn's euch von Herzen. Mögen die Kalorien auf euren Hüften. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Zeit mit Freunden und ich bitte dich, dass du uns weiter inspirierst und wieder bete ich, Heiliger Geist, oh, hilf uns bitte, nicht nur auf der informellen Ebene uns zu bewegen, sondern sprich du zu jedem Einzelnen, der hier ist, zumindest einen Kernsatz, der sein Leben ein Stück weit revolutioniert, wenn es um Gottesbegegnung, wenn es um Gespräch, wenn es um Kommunikation, wenn es um Hinhören auf deine Stimme geht. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Beten ist positiv, habe ich vorhin behauptet. Und am besten misst man das natürlich an der Bibel. Und da habe ich mir die apostolischen Gebete genauer angeschaut. Die apostolischen Gebete finden wir in den unterschiedlichsten Briefen. Gebete, wo Petrus, Paulus oder Johannes ein Gebet, einen Lobgesang formuliert, manchmal als Einleitung zu einem Brief. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, gibt es eigentlich Kernaussagen, Kernanliegen, die wir in diesen Gebeten immer und immer wieder finden können? Und ich bin fündig geworden. Und ein bisschen möchte ich euch davon erzählen, euch damit reinzunehmen. Tatsächlich haben die Apostel bestimmte Dinge im Gebet immer wieder vor Gott gebracht. Jetzt möchte ich aber als Einstieg erstmal mit euch teilen, was die apostolischen Gebete sind und welchen Wert sie für uns haben. Im Gebetshaus beten wir ganz viel mit den apostolischen Gebeten. Und zwar aus folgendem Grund. Wir wollen primär natürlich, weil es einer unserer 7 Kernwerte ist, wir wollen gegründet sein in unserer Theologie, und es ist gar nicht so einfach als so ein riesiger ökumenischer Haufen, auf dem Wort Gottes. Und wenn wir basierend auf den Gebeten des Wortes Gottes beten und davon unsere Anliegen ableiten, ja, für Evangelisation, Mission und so weiter und so fort, dann bewegen wir uns alle auf der gleichen Grundlage. Und die Gefahr, dass wir irgendein verschrobenes Zeug beten, ist wesentlich geringer, wenn wir Wort Gottes beten und uns vom Wort Gottes aus her bewegen. Also, mein erster Punkt, aber ich glaube, das könnt ihr nicht lesen. Können wir das Licht noch mal ausmachen? Da vorne. Also hier steht, mal schauen, könnt ihr es jetzt lesen? Sehr gut, danke. Erstens mal die apostolischen Gebete, aber auch die Psalmen, aber ich möchte mich jetzt mal auf die apostolischen Gebete beschränken, sind Gebete nach dem Herzen Gottes. Wir glauben ja, dass die Dinge, die in der Bibel stehen, aus einem bestimmten Grund drin stehen. Also wenn wir die apostolischen Gebete beten oder die Punkte, die in den apostolischen Gebeten vorkommen, beten, dann können wir relativ sicher sein, ah, das sind Dinge, die Gott wichtig sind. Und ich habe vorhin erwähnt, dem Willen Gottes gemäß zu beten, so wie Abraham das gemacht hat, auch in der Argumentation mit Gott, ist immer eine gute Sache. Immer eine gute Sache, das Herz Gottes zu kennen und dementsprechend zu beten. Zweitens, die apostolischen Gebete bewahren uns vom Betigen. Kennt ihr das Wort, Betigen? Nee? Ah, aber ihr kennt Leute, die betigen. Das sind die Leute, die im Gebetskreis ihre Chance nutzen, um ihre Predigt loszuwerden oder ihre Theologie endlich mal an den Mann bringen zu können. Weil aber der Pastor ihnen nicht das Mikrofon gibt, machen sie es eben im Hauskreis in der Predigt oder in der Gebetszeit oder in der Gemeinde in der Gebetszeit. Und wir lehren unsere Mitarbeiter zu beten auf der Grundlage des Wortes Gottes. Manche beten endlose Gebete und Gott sagt, okay, ich erhöre es, wenn du endlich aufhörst. Also so würde ich es machen, wenn ich Gott wäre. Und wenn wir Wort Gottes beten, werden wir davor bewahrt. Die apostolischen Gebete, ich habe es nicht gehört, ich hätte auch gern gelacht. Die apostolischen Gebete schaffen Einheit. In unserem Falle ist es so, da kann ich einen Einschub machen. Vorhin hat mich eine Dame angesprochen, ob denn das Thema Israel bei uns eine Rolle spielen wird im Gebetshaus. Ich bin kein Israel-Freak. Also ich habe keine Fahne daheim. Ich habe auch keine Kippa daheim und ich habe in meiner Gemeindezeit relativ viele negative Begegnungen gehabt mit sogenannten Israel-Fans. Und das sage ich nicht abwertend, ich will nur sagen, damit haben wir als Gebetshaus jetzt keinen Kontakt. Was wir aber haben, basierend auf dem Wort Gottes, Gott hat uns einen unserer Schwerpunkte gelegt. Wir wollen Ökumene auch fördern, nicht nur in Freiburg oder Deutschland, sondern in Jerusalem. Und deswegen gehen wir seit mittlerweile, das erste Mal waren wir 2008. Gehen wir, dann gab es eine Pause, aber jetzt seit einigen Jahren regelmäßig, mindestens zweimal im Jahr, mit einer Gruppe von Mitarbeitern. Nächsten Sonntag fliege ich wieder nach Jerusalem, um dort unsere Beziehungen in der Altstadt zu ganz vielen Kirchen und Gemeinden zu pflegen und dort zu beten. Von der Krypta aus dem 5. Jahrhundert bis zur Grabeskirche, bis zur Erlöserkirche und such's dir aus. Wir waren dort. Und wir werden jetzt diesen Herbst zum zweiten Mal einen ökumenischen Anbetungsabend, einen überkonfessionellen Anbetungsabend dort haben. Mittlerweile sind wir befreundet mit messianischen Leitern, mit dem Erzbischof der griechisch-katholischen Kirche und so weiter und so fort. Und es ist abgefahren in der Altstadt von Jerusalem, dort, wo sich Priester verschiedener Konfessionen schon geprügelt haben, ja. Dort Ökumene zu fördern, die nicht eine Ökumene der Oberflächlichkeit oder des Einheitspreises ist, sondern eine Ökumene mit dem Blick auf Jesus Christus. Also sprich, das Thema ist durchaus ein wichtiges Thema. Wir beten mehrere Stunden pro Woche für Israel. Und gerade, und so komme ich auf den Punkt, gerade im Blick auf Israel Einheit zu finden, in einer Gebetsstunde, wo lauter unterschiedliche Leute da sind aus unterschiedlichen Gemeinden, macht das mal. Ja? Die einen beten pro dieses, die andere, für die einen ist der und der Politiker ist der von Gott Gesandte und für die anderen der Antichrist und so weiter und so fort. Deswegen hilft es uns auch da, zu schauen, was sagt das Neue Testament? Was ist die Aussage des Alten Testaments zu diesem Thema? Wie betet Paulus? Um was ringt Paulus? Und wir kennen Römer 9 bis Römer 11 und seine Aussagen. Und wenn wir dann diese Dinge beten, dann können alle mitbeten. Aber andere Dinge, da kommen dann ganz schnell persönliche Meinungen und Politik bei diesem Thema Israel ins Spiel. Und das wollen wir nicht bei uns in unseren Gebetsstunden. Also, die apostolischen Gebete schaffen Einheit. Nächster Punkt, sie schützen vor Kritik. Was meine ich damit? Wir haben viele Besucher und natürlich Leute, die auch beobachten, wie wir beten. So, wie beten die? Benutzen die irgendwelche magischen Formulierungen oder sonst irgendwas? Und wenn Kritiker kommen und merken, wow, die beten auf der Grundlage der Heiligen Schrift, man muss die nicht ständig zitieren, aber inhaltlich und von den Werten und Zielen beten wir basierend auf der Heiligen Schrift. Und es bewahrt uns vor der Kritik, wir wären Schwärmer oder wir wären Fundamentalisten oder wir wären, such's dir aus. Sondern wir sind Menschen, die ein festes Fundament haben, nehmen wir uns Wort Gottes und von dem her beten wir. Was wir merken, wenn wir unsere Beter dabei ermutigen, die Bibel als Gebetsgrundlage zu sehen, dann merken wir, dass es die Auswirkung hat, dass auch ihre Theologie, ihr Gottesbild gefestigt wird. Wir haben Gebetsstunden, die wir Lobpreis mit der Bibelstunden nennen. Da wird Wort Gottes gesungen, teilweise nur ein kleiner Vers. Und der Gebetsleiter hebt einzelne, sagt man Foki oder Fokusse, ihr wisst, was ich meine, einzelne Punkte aus diesem Vers heraus. Und die Sänger singen diesen Wert mit eigenen Worten und plötzlich wird Wort Gottes sowas von lebendig und wir staunen über altbekannte Verse, weil wir uns Zeit nehmen, stehen zu bleiben bei einem Wort Gottes und uns damit beschäftigen. Und das kriegen unsere Besucher natürlich mit und sehen, ach, die singen nicht, Freiburg ist so schön und hoch auf dem gelben Wagen, sondern die singen, Gott ist so schön, du bist der Schönste unter allen Menschen, Anmut ist ausgegossen über dein Angesicht, deshalb hat Gott, dein Gott, dich gesegnet und so weiter. Such's dir aus, wir singen Wort Gottes und das festigt unser eigenes Gottesbild, unsere eigene Theologie, bewahrt uns vor Kritik, habe ich gesagt. Ich vermute, um es mal vorsichtig zu sagen, dass die apostolischen Gebete auch eher eine Aussicht auf Erhörung haben, als wenn ich mir ein eigenes Gottesbild mache, was sehr viel vorkommt in der Kirche der Postmoderne, sondern wenn ich weiß, wie Gott ist und wenn ich zu ihm bete, gemäß seines Willens, gemäß seines Wortes, dann glaube ich, Stichwort dein Wille geschehe, dass diese Gebete auch Aussicht haben auf Erhörung. Und ich habe es schon zweimal gesagt, ich sehe in Freiburg so wunderschöne Entwicklungen. Mögen sie weitergehen. Wir sind gerade als christliche Verantwortungsträger aus den Gesellschaftsbereichen dabei, uns zu fragen, wie geht es weiter in dieser Stadt? Wie können wir als, ich benutze ein großes Wort, geistliche Ältestenschaft von Leiterinnen und Leitern diese Stadt positiv prägen. Und es gerade am Donnerstag, es war abgefahren, dass wir zusammen waren vom rumänischen Orthodoxen, habe ich schon gesagt, und so weiter und so fort. Und wir, die wir, wenn wir hören, wir wollen jetzt beten und auf Gott hören, alle eine andere Vorstellung haben, dass wir zusammensaßen in der Stille im Gebetsraum und haben gewartet, dass Gott redet und hinterher aufgeschrieben die Sachen, die wir empfunden haben. Wir wollen unsere Stadt verändert sehen und wir sehen das Gebet in Einheit auf der Basis des Wortes Gottes Erhörung findet. Und der letzte Punkt, um einzuleiten in ein apostolisches Gebet, sie sind positiv. Wenn wir die apostolischen Gebete lesen, finden wir ganz viel positive Elemente und die möchte ich gerne mit euch anschauen. Ich versuche durch diesen Teil ein Stück weit zu galoppieren, damit ihr noch Zeit oder wir noch Zeit haben für Fragen und hoffentlich auch für Antworten. Dank. Paulus beginnt seine Briefe oft mit einem Dank, mit einem gesprochenen oder geschriebenen Dankgebet, zum Beispiel in Epheser 1, Vers 15. Deshalb höre ich auch nicht auf, für euch zu danken. Also Dank scheint ein wichtiger Anteil zu sein in seinem Gebetsleben. Philipper 1, Vers 1 bis 2, dort schreibt er: Ich danke Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete. Wenn wir das wörtlich nehmen, Paulus dankt in jedem seiner Gebete. Das finde ich wunderbar. Oder letztes Beispiel, Kolosser 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Und ich liebe es in unserem Leitungsteam. Wir treffen uns immer am Dienstag 2 Stunden. Leitungsteams war ich in vielen im Lauf meines Glaubenslebens. Und ich habe oft erlebt, dass der gute Wille zum Gebet da war, aber Gebet einfach keine Zeit gefunden hat oder zumindest nicht jedes Mal oder lang nicht jedes Mal. Wir saßen zusammen von 20 Uhr, waren schon müde von der Tagesarbeit und um 10:30, nachdem am Anfang wir gesagt haben, aber heute beten wir noch, gell? Und dann war es 10:30, die ersten, zu denen ich gehört habe, waren aggressiv, weil ich will jetzt endlich heim, ja, und nicht über dies und jenes entscheiden. Um 10:30 haben wir dann noch ein schnelles Gnadengebet gebetet. Herr, so jetzt segne bitte noch den ganzen Kladderadatsch, den wir da. Und in unserem Leitungsteam, daraus habe ich gelernt, ich habe es nicht erfunden, ich habe nur daraus gelernt, haben wir gesagt, egal was kommt, die ersten 20 Minuten dieser 2 Stunden gehören immer dem Gebet und wir fangen in der Regel mit Dank an. Wir danken Gott. Ich meine, wir beten so viel an Fürbitte, und wir in der Regel, wir Christen danken Gott nicht so viel. Wir danken Gott alle Zeit in allen unseren Gebeten. Punkt 2, der Punkt Gottes Erkenntnis, Gebet für mehr Erkenntnis von Gott, für mehr Durchblick in Bezug auf ihn, kommt öfters vor. Ich möchte euch ein Beispiel nur vorlesen. Das steht ebenfalls in Epheser 1, Verse 17 bis 19. Paulus betet, Zitat, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Gott zu erkennen heißt, so will ich es mal formulieren, dass Gott uns Weisheit schenkt. Gott zu erkennen ist Weisheit und Gott zu erkennen ist ein erstrebenswertes Ziel. Es gibt im Gebetshaus Freiburg und damit, wenn ich das so oft erwähne, da komme ich halt her. Das ist meine Umgebung. Da ist nicht alles perfekt, aber ein paar Dinge sind ganz gut. Und eines, was ich richtig gut finde, ist, dass am Ende vieler Gebetsstunden gebetet wird, ein Schlussgebet, wo wir unsere Partnerstunde segnen und so. Und ein Schlussgebet der Gestalt: Vater, erlaube uns nicht, dass in diesem Haus irgendjemand oder irgendetwas im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht als Jesus Christus allein. Und das meinen wir wirklich ernst. Ihn zu erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ihn zu erkennen, nicht nur seine Hände, seine segnenden Hände, sondern ihn, Gott zu erkennen, verändert unser Leben. Ich will euch, weil ich gerade spontan drauf komme, sagen, in meinem Buch über, in dem Buch über Heiligkeit, Majestät, betitelt, habe ich mir mal bei der Arbeit an dem Buch die Mühe gemacht und habe mir die Gottesbegegnungen angeschaut, im Alten und im Neuen Testament. Und ich habe was Interessantes gefunden. Die sind fast alle gleich. Die laufen fast alle gleich ab. Und die laufen nicht so ab, dass die Menschen, die eine Begegnung mit Gott haben, dass die hinterher sagen oder gar in der Gottesbewegung, boah, ich war heute im Gottesdienst und Gott ist mir begegnet, es war voll cool. Johannes, wir werden das vielleicht heute Abend miteinander erleben. Selbst Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, als er eine Begegnung mit ihnen hat, ob es auf dem Berg der Verherrlichung war oder später auf Patmos. Alle fallen sie zu seinen Füßen wie tot. Die Schönheit und Heiligkeit Gottes ist umwerfend. Angst brauchen wir keine haben, aber Mann, so eine Schönheit ist unvergleichlich. Und wenn wir sie sehen, wird unser Herz berührt. Und im Blick auf Gebet möchte ich euch sagen, das Gebet, Gott mehr zu erkennen, ist eines der sinnvollsten Gebete. Lass mich dich erkennen. Wenn wir ihn erkennen, wird sich unser Leben ändern, weil wir bestimmte Dinge nicht mehr tun wollen und weil wir ihn an die erste Stelle setzen, wenn wir erkannt haben, wer er ist. Nächster Punkt, drei Aussagen, drei Gebetsanliegen. Es wird immer wieder gebetet um Kraft, um Glaube und um Liebe. Beispiel, nochmal aus dem Epheserbrief, aber auch aus anderen Briefen anschließend. Epheser 3, Verse 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt ist. Und jetzt betet Paulus. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und jetzt kommt diese Stelle, die ich so herrlich finde, und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit, das ist die Grundlage, Verwurzelung in Liebe, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Römer 15, Vers 13 geht es auch um diese Themen, in dem Falle Glauben und Kraft. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Freiburg haben wir gerade die Situation, dass in mehreren Kirchen und Gemeinden es einen Führungswechsel gibt. In 1, 2, 3 größeren freikirchlichen Gemeinden ändert sich gerade die Leiterschaft und wir haben einen neuen Dompfarrer und Stadtdekan bekommen in der katholischen Kirche und wir beten für diese, in dem Fall alles Männer, für diese Männer, dass sie in ihrem Amt Kraft und Freude haben. Wir nehmen diese Aussagen als Grundlage und beten: Gott, du Gott der Hoffnung, gib du diesen Männern, erfülle diese Männer mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit sie überreich seien in der Hoffnung in Bezug auf ihre neue Aufgabe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Philipper 1, Vers 9 bis 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Nächster Punkt, Heiligkeit und der Wille Gottes. Philipper 1, Verse 9 bis 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Und jetzt kommt der Punkt der Heiligkeit. Damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Kolosser 1, Verse 9 bis 12. Ich bete, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, um des Herrn, und da ist der zweite Aspekt, würdig zu wandeln. Also die Bibel, falls ihr es noch nicht wisst, macht richtig Sinn. Erkenntnis lässt uns wachsen, auch in der Heiligung und in der Frucht, die wir bringen. Nochmal, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, um des Herrn würdig zu wandeln, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch eigene Anstrengung, nein, durch die Erkenntnis Gottes. Letzter Punkt, besonders beliebt, Geduld. Kolosser 1, Vers 9 bis 12. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten. Und zu bitten, für was? Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens, ihr seht die Wiederholungen, die Erkenntnis seines Willens erfüllt werden in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, also auch der Punkt hier drin, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater Dank sagen. Zu allem Ausharren und aller Langmut. Und ihr wisst, es gibt andere Aussagen zu Ausharren und Langmut. War der vorletzte Punkt, Entschuldigung, letzter Punkt, Einheit. Römer 15, Verse 5 bis 6. Natürlich könnte ich da das große Gebet Jesu aufführen, das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17, aber wir bleiben mal bei den Nachfolgern, den Aposteln. Römer 15, 5 bis 6. Der Gott des Ausharrens, geht es auch wieder um Geduld, und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Es ist eine gute Idee, in einem Leitungsteam, in einer Gemeinde, einem Gebetshaus, in einem Missionswerk oder wo auch immer zu beten, der Gott, du, Gott des Ausharrens und der Ermunterung, gib uns gleichgesinnt zu sein, gib du uns Einheit untereinander, Christus Jesus gemäß, damit wir einmütig mit einem Mund dich, Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus verherrlichen. Die Bibel gibt uns Inspiration und Anleitung. Die apostolischen Gebete sind positiv. Positive Gebete. Ich möchte als vorletzten Punkt einen heiklen Punkt ansprechen. Und da werden vermutlich einige von euch nicht meiner Meinung sein. Macht nichts, ich fahre morgen wieder heim. Ich sage immer, ich werde überall nur einmal eingeladen. Von daher kann ich immer die Wahrheit sagen. Oder zumindest das, was ich dafür halte. Wie sieht es mit geistlichem Kampf im Gebet aus? Als die Vision, Gebetshaus zu gründen, in mein Herz kam, habe ich von Anfang an darum gerungen, deswegen habe ich so viel die Bibel studiert und die Kirchengeschichte und mit so vielen Menschen gesprochen, dass die Gebetshausbewegung keine neue Welle wird. Wer schon länger Christ ist, der hat viele Wellen kommen und wieder gehen sehen. Und ich habe Christen erlebt in meiner Zeit, die haben sich die Welle zu eigen gemacht und sind auf dieser Welle geritten. Und haben all ihre Hoffnung und Kraft auf diese Welle gesetzt. Wenn erstmal alle Dämonen ausgetrieben, wenn erstmal die Mächte der Finsternis und der Engel über Schwäbisch Hall vertrieben sind, dann. Und nicht wenige sind daran müde geworden. Und als die Welle abgeebbt ist, sind sie am Strand, am Strand gelegen und waren kaputt. Deswegen habe ich dieses Jahr an alle Gebetshäuser in Freiburg einen offenen Brief geschrieben, Deutschland, Österreich und Schweiz war es, mit mahnenden Worten. Lasst uns mit dem, was wir da tun, seriös umgehen. Lasst uns in unserem Lebenswandel und unserem Gebet, lasst uns darum ringen, dass in 10 Jahren die Leute nicht sagen müssen, stimmt, Gebetshausbewegung gab es auch mal. War cool, so ein paar Jahre lang. Aber jetzt ist was Neues dran. Und ich will nicht sagen, alle diese Wellen waren menschlich, aber ich habe die Welle des geistlichen Kampfs gesehen. Und ich will nicht sagen, da müssten wir zu tief einsteigen, dass da alles falsch wäre. Und an der Stelle möchte ich nur meine Meinung sagen als Rainer Harter, weil dieses Thema eben zum Gebet gehört. Im Gebetshaus Freiburg gibt es kaum geistlichen Kampf. Wenn wir vom Herrn ein Mandat bekommen, dann üben wir das aus. Aber wir haben nicht das Mandat bekommen, bis jetzt irgendwie gegen die Mächte über Freiburg anzugehen. Was wir aber als Mandat haben, ist den Herrn anzubeten. Und glaub mir, der Teufel mag keinen Lobpreis. Der Teufel kann den Geruch Jesu nicht aushalten und kann den Geruch von kontinuierlicher Anbetung nicht haben. Und dort, wo Gott angebetet wird, da passieren viele Dinge, möglicherweise, um es ganz vorsichtig zu sagen, deutlich effektiver, als wenn wir versuchen, es mit dem Teufel aufzunehmen. Ich will mich viel lieber mit Jesus beschäftigen, als ich mich mit dem Teufel beschäftigen möchte. Also wir haben diese Gewohnheit nicht, und die viel zitierte Waffenrüstung in Epheser 6, wenn wir uns das anschauen, da finde ich wieder, dass die Bibel so lebensnah ist. Da geht es viel um solche einfachen, aber so wichtigen Dinge wie Wahrheit und Gerechtigkeit und Heil. Wir sehen das Schwert des Geistes und fangen an, damit reinzuschlagen. Vielleicht ist das Schwert des Geistes auch manchmal nötig, an uns selber zu legen. Denn es heißt, es trennt zwischen Seele und Fleisch. Und vielleicht brauchen wir manchmal den Heiligen Geist selber nötiger, als ihn dafür einzuspannen, zu kämpfen. Ja, es gibt einen guten Kampf des Glaubens. Aber dieser gute Kampf des Glaubens findet meiner Erfahrung und meinem Verständnis nach nicht in einem Gebetskampf primär, kann auch mal sein, statt, sondern am Montagmorgen in meiner Arbeit. Am Montagabend in meiner Familie und so weiter und so fort. Der gute Kampf des Glaubens heißt, Jesus, ich folge dir durch dick und dünn. Ich werde dich nicht verlassen. Ich hänge mich an dich. Und in meiner Schwachheit, ich will dir treu bleiben. Das ist Kampf. An der Kaffeemaschine am Montagmorgen nicht mit den Kollegen über andere Kollegen zu lästern, sondern zu stehen und zu kämpfen für das Reich Gottes, indem man die Wahrheit sagt. Letzter Punkt. Eine Form des Gebets ist das kontemplative Gebet. Lasst mich mal kurz gucken, wer hat Erfahrung mit kontemplativem Gebet? Gesundheit. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Kontemplatives Gebet, was meine ich damit? Ich möchte es gerne erklären. Ich bin in einer Pfingstgemeinde groß geworden, habe ganz viel profitiert, aber irgendwann fiel mir auf, dass wir auch nur einen Teil der Sicht besitzen. Wir Pfingstler, also ihr seid ja Baptisten und so, aber ihr seid auch Pfingstler, dass wir auch nur einen Teil besitzen. Heute bin ich übrigens, ist ganz witzig, der schönste Titel, den ich mal bekommen habe, war, als ich ein Seminar gehalten habe in einer FEG, also nicht EFG, sondern FEG. Und dann kam hinterher einer der Ältesten zu mir und hat gesagt, Rainer, du bist ein orthodoxer Charismatiker. Das fand ich voll gut. Aber es gibt keine Gemeinde von orthodoxen Charismatikern. Also. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Kontemplation, sorry. Ich habe gemerkt in der Pfingstbewegung, dass irgendwie das Christentum kirchengeschichtlich aus den ersten Jahren, vielleicht den ersten 100 Jahren, von 0 bis 100 besteht und dann wieder ab der Zeit der Reformation weitergeht. Und alles, was dazwischen war, war die böse katholische Kirche. Und da liest man keine Autoren, da beschäftigt man sich nicht damit. Das ist alles daneben gewesen. Und als ich angefangen habe zu erkennen, Mann, so weit sind Pfingstler gar nicht weg von Johannes vom Kreuz oder Teresa von Avila oder anderen, das war eine Offenbarung für mich. Leute, die haben Sachen mit Gott erlebt, da kann sich manche Pfingstgemeinde aber noch mal was abschneiden davon. Und die haben eine Gottes Beziehung zum Teil, natürlich auch nicht alle, aber zum Teil gehabt, die gespeist wurde aus dem kontemplativen Gebet. Also habe ich mir kontemplatives Gebet genauer angeschaut. Ich möchte das Wort erklären. Kontemplation heißt nichts anderes als, also kontemplare, aufschauen oder anschauen. Kontemplation ist hip. Die esoterische Szene hat Kontemplation uns weggenommen und eingesackt. Und wir haben es wieder mal, hätte ich fast gesagt, mit uns machen lassen und verpassen folgenden Schatz. Es gab einen König, den wir alle super gut finden, König David. König David hat manchen Psalmen geschrieben und in einem Psalm lässt er die Hauptsache seines Lebens und seiner Gottesbeziehung raus. Psalm 27, Vers 4, ihr kennt es alle. Psalm 27, Vers 4 steht, eins habe ich vom Herrn erbeten, eins. Danach trachte ich, also dem jage ich, so wie es hier steht, dem jage ich nach, da setze ich mich dafür ein. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen, also zu bleiben, man kann dieses Wort auch mit sitzen übersetzen, zu wohnen im Haus des Herrn, also in Gottes Gegenwart, und dann kommt es, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Diese Form des Betens fehlt in dem Großteil der evangelischen Freikirchen. Vor dem Herrn still zu werden, keine Worte zu machen, sondern ihn zu betrachten. Und da geht es nicht um Imagination oder ein inneres Bild entwickeln oder so ein Quatsch, sondern es geht einfach um die zur Verfügungstellung meiner selbst im stillen Gebet Gott gegenüber. Bei mir sieht es so aus, dass ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde, entweder im Gebetsraum, dort ist dann eine Stunde, oder zu Hause auf dem Kniebänkchen oder irgendwo auf einem Sessel sitze oder hänge, die Augen geschlossen habe und ich bete in meinem Inneren. Und ich tue das nicht als Ritual oder Zauberspruch, so wie es die Esoteriker machen. Die Worte haben keine Kraft. Die Person, um die es geht, bei den Worten. Und der Blick auf Jesus Christus, die haben verändernde Kraft. Wir schauen ihm im Gebet an. Und wer damit anfängt, der ist erstmal verunsichert, weil ich habe so viele Gedanken und ich bin so abgelenkt. Es braucht auch ein bisschen Übung. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt, ruhig zu sein. Wir müssen ständig auf unser Handy schauen oder sonst irgendwas. Wir sind Stille nicht mehr gewohnt. Und sogar der Prophet Jeremia hat schon gesagt, im Stille sein ist eure Stärke. Und dieses stille Gebet ist einer der größten Punkte, die mein Leben oder der wenigen großen Punkte, die mein Leben entscheidend geprägt haben. Daraus lebe ich zu einem Gutteil, von diesem Blick auf Jesus. Und ich möchte euch gerne noch anfügen, was habe ich hier? Genau, möchte Folgendes noch anfügen, bevor ich zu dem Bibelvers komme, der da steht und dann damit abschließe. Kontemplatives Gebet wird in vielen Kirchen nicht verstanden, verwechselt mit Meditation, östlicher Meditation, wo es darum geht, mich zu entleeren. Kontemplatives Gebet lässt sich im Neuen Testament finden mit einer ausschlaggebenden Bezeichnung. Ich komme gleich drauf. Kontemplatives Gebet, christliches kontemplatives Gebet ist immer auf eine Person gerichtet, nicht auf mich. Nicht, ich entleere mich, ich werde ganz ruhig, ich denke überhaupt nichts mehr. Der David hat sich Gedanken gemacht, anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Seit ich dieses Gebet bete, habe ich verstanden, in der Gegenwart Gottes Pläne zu machen. Nicht an meinem Computer zu tippen, sondern im Gebetsraum zu sein und meinen Gedanken auch freien Lauf zu lassen. Mit Gott zu sprechen über Pläne, Ideen und Strukturen im Stillen ist Gebet. Und jetzt komme ich zu der Stelle, wo ich gesagt habe, kontemplatives Gebet finden wir als eine lebensverändernde Art zu beten, nämlich im 2. Korintherbrief. Da steht, und behaltet mal Psalm 27, Vers 4 im Hinterkopf, da steht die neutestamentliche Ergänzung. Paulus schreibt, 2. Korinther 3, Vers 18, Paulus schreibt, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verändert, in dasselbe Bild, wie es vom Heiligen Geist geschieht. Nochmal, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht, also ohne Scham, wir können sein, wie wir sind, schauen wir die Herrlichkeit, die Schönheit, die Heiligkeit des Herrn an und werden so verändert. Nicht durch Anstrengung, nicht durch sich selbst geißeln, innerlich oder äußerlich, sondern durch Anschauen. Gott ist ein Gott, der abfärbt. Und wir werden in dieser Gegenwart Gottes mit dem Blick auf ihn, und es ist nicht Idee vom Rainer Harter, sondern von Paulus, wir werden transformiert in dasselbe Bild. Mann, dafür will ich mir Zeit nehmen. Wir, heißt es in Römer 8, Vers 29, da sprechen wir vielleicht morgen früh drüber, Römer 8, Vers 29 heißt es, wir, du und ich, wir sind vorherbestimmt, dem Bilde des Sohnes Gottes gleichförmig zu sein. Das ist eine Hausnummer. Und gut wie unser Gott ist, sagt er, und weißt du was, kannst du dir nicht aus den Rippen schnitzen, sondern es geschieht im Blick auf mich. Kontemplatives Gebet heißt genau das zu tun, was Paulus hier beschreibt. Ich schaue deine Schönheit an. Ich habe viel geschrieben über kontemplatives Gebet in dem weißen Buch. So, betet ohne Unterlass, 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Das ist der Ursprung des kontemplativen Gebets oder zum Beispiel auch des Herzensgebets oder Jesusgebets. Was ganz stark ist in der Ostkirche, ihr kennt es vielleicht, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarm dich meiner. Das kann man natürlich auch runterplappern. Und wir sollen ja, wenn wir beten, nicht plappern wie die Heiden. Aber die ersten Kirchenväter haben sich gefragt, wie können wir dem gerecht werden? Wie können wir ohne Unterlass beten? Und sie haben dieses Gebet, und es ist ja eigentlich die Aussage des Sünders, der sich an die Brust schlägt, ja, Gott sei mir dem Sünder gnädig, haben dieses Gebet genommen und haben so viel gebetet, dass es angefangen hat, quasi in ihnen zu beten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es voll cool ist, im Aldi an der Schlange zu stehen und du hast so viel kontemplatives Gebet eingeübt, dass du da stehst und plötzlich merkst, hey, ich bin am Beten, dieses Gebet ist in mir aufgestiegen und ich bete schon eine ganze Weile, aber ich habe es nicht mal aktiv angeschaltet, sondern es kommt aus meinem Inneren. Meine Seele ruft nach diesem Gott im Aldi, an der Kasse oder wo auch immer. Kontemplatives Gebet, letzter Punkt, ich möchte eine Warnung aussprechen, geht nicht ins Internet und kauft irgendwelche Bücher über kontemplatives Gebet. Fragt eure Pastoren oder schickt mir eine Mail. Ich kann euch Gutes empfehlen. Und da gibt es ganz viel Quatsch. Ja? Gut, damit bin ich, glaube ich, am letzten Punkt angekommen. Das habe ich ja erwähnt. Wir haben noch 7 Minuten, glaube ich. Also, okay, gut. Fragen? Nein, es war richtig gut mit euch, danke. Also gibt es eine Frage? Danke. Gibt es Fragen für euch? Wie gesagt, die Aufteilung steht. Ja. Darf ich noch eins vorwegschicken? Sagt ihr ganz kurz laut euren Vornamen und dann die Frage. Gernot. Also ich habe auch nur eine Antwort, die meinem Alltag entspricht. Ich brauche immer wieder einen Tritt in den Hintern, um mich zu entscheiden, wenn ich keine Lust habe. Und ich mache folgende Erfahrung. Es gibt trotz aller Schönheit Gottes und so weiter, gibt es Situationen, wo ich an meinem Computer sitze und habe ein dringendes Problem zu lösen. Und dann ist es 5 vor nächster Gebetsstunde. Und ich denke, Mann, ich muss das jetzt aber machen. Und dann gehe ich in den Gebetsraum und habe 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, ich gräme mich eine Stunde lang und denke, oh Mann, jetzt muss ich es halt irgendwie runterreißen, die Stunde, damit ich endlich wieder an den Computer kann. Oder ich treffe folgende Entscheidung. Ich habe dieses Bild vor mir mit dem Berg, was ich eingangs erwähnt habe, und mit dem verschwitzten T-Shirt. Da kommt es her und ich sage mir, okay Gott, mir ist nicht nach Beten zumute und mir fällt es gerade schwer, mich zu fokussieren. Und ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht richtig durch, aber ich fokussiere mich und ich laufe diesen Berg hinauf und ich komme dir entgegen. Und in der Regel tatsächlich kann ich dann durchbrechen. Das erlebe ich so. Aber es gibt auch Momente, wo ich das Gefühl habe, Mann, irgendwie ist heute nur Kampf, dieses Beten. Und ich komme eben nicht an. Und ich habe keine Antwort. Aber ich habe aufgehört, bei mir nachzusuchen, liegt es an mir, weil in der Regel ist es so, dass ich im Gebetshaus zumindest mit anderen zusammen bete und ich weiß nie, was die für einen Einfluss mitbringen, wie die drauf sind. Ich weiß nicht, wie stark gruppendynamische Prozesse den Einzelnen prägen und so weiter und so fort. Für mich ist es ein Geheimnis, ich kenne das auch, aber ich trete mir in den Hintern und sage, ja, es ist ein Kampf, schon seit einer halben Stunde und es geht noch eine weitere halbe Stunde weiter, aber Gott, wenn ich schon bete, dann will ich dich berühren. Dann will ich vor dir sein. Andere Erfahrung habe ich nicht. Noch eine Frage da hinten und dann die beiden, ich weiß gar nicht, wer. Ja, gute Frage. Also, auch da persönliche Erfahrung, theologisch kann man da lang drüber reden, aber am Ende sind wir wahrscheinlich nicht weiter. Persönliche Erfahrung, ich habe auch Punkte, wo ich keine Gebetserhörung bisher erlebt habe. Und ich habe noch nicht aufgegeben, also ich war noch nicht an dem Punkt, am Boden zerstört zu sein, seit ich immer auch einräume, es kann auch anders kommen. Ich will, dass es so kommt, wie ich es mir ersehne und wie es aus meiner Sicht auch richtig und wie es fair wäre und hilfreich, denkt an Kranke und so weiter. Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht aus dem Kopf verlieren, der Himmel ist erst im Himmel. Es gibt keine Aussage in der Heiligen Schrift, dass hier auf Erden jede Träne abgewischt wird und es keine Schmerzen und kein Geschrei mehr gibt. Das wird erst im Himmel sein. Das soll keine Ausrede sein, das ist tatsächlich meine Sicht. Und dennoch, ich bete um Heilung, bis derjenige geheilt ist oder gestorben ist. Und dann falle ich nicht in ein Loch, sondern ich habe das Gefühl, ich habe meinen Teil, soweit mein Glaube reicht und mein Verständnis geht, getan. Aber die Entscheidung trifft im Ende Gott. Und ich sehe, dass gerade im Umgang mit Heilungsgebet, da wird ganz schön viel aufgebaut an Glaubenserwartung, was einerseits gut ist, aber ich will euch 2 Beispiele kurz geben. Als ich junger Christ war, ist mein Schwiegervater an Krebs erkrankt. Und es gab in meiner Theologie keine andere Möglichkeit als Heilung. Kein anderes Denken. Was anderes zu denken, war negativ und Kleinglaube in meinem Herzen. Und dann ist er plötzlich gestorben. Und meine Frau und ich hatten keine Chance gehabt, uns zu verabschieden von ihm. Weil das wäre ja Unglaube gewesen im Vorfeld. Und da bin ich in ein Loch gefallen, damals, weil es nicht funktioniert hat. Und das hat mich gelehrt, anders zu reagieren seit dort. Zweites Beispiel, ein guter Freund von mir, 50 Jahre alt geworden, seine Frau war 42, 4 Kinder, ein Leiter. Er hat mir Bescheid gegeben, Rainer, meine Frau, hatte einen Zusammenbruch und er war echt am Kämpfen. Ich bin sofort, es war im Ausland, hingeflogen, habe alles abgesagt, bin hingeflogen, um einfach bei meinem Freund zu sein. Und dann gab es einen einjährigen Kampf mit Schlaganfällen. Und da er ein Leiter ist, kennt er andere Leiter und die großen Namen waren alle da. Also nicht alle, aber waren einige da. Und zu x Veranstaltungen, Heilungsgottesdiensten gegangen. Und ich habe jeden Tag, ein Jahr lang, jeden Tag gerungen für seine Frau im Gebet. Und aber ich habe von Anfang an gesagt, lieber so und so, lass uns bei allem Glauben, den wir aufbringen, die Möglichkeit nicht verdrängen, dass vollkommene Heilung erst im Himmel kommt. Und es wurde so eine Welle, auch mit geistlichen Zusagen, aufgebaut. Es war nur Heilung, Heilung, Heilung und sie ist gestorben. Und ich habe keine Antwort darauf, warum Gott es zugelassen hat. Keine Ahnung. Aber ich bin auch nicht in ein Loch gefallen. Ich habe meinen Teil beigetragen bis zum Ende. Aber ich finde es wichtig, dass wir Gott, und das soll keine Ausrede sein, das letzte Wort lassen. Ich verstehe nicht, warum bestimmte Gebetsanliegen nicht erhört werden. Aber ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, Frustration und Enttäuschung können entweder mich weiterhin lähmen und mich runterziehen oder, und das finde ich cool, dass ich da drauf gekommen bin, ich habe gesagt, so Teufel, Frustration und Enttäuschung mache ich mir zum Brennstoff für meine Leidenschaft für Jesus. Und ich lasse mich nicht runterziehen, auch wenn ich es nicht verstehen kann, nicht richtig, nicht gerecht oder sonst was finde. Aber ich liebe diesen Jesus so sehr. Ich komme ihm noch näher, jetzt erst recht. So, lange Antwortversuch, theologisch könnte man lang drüber reden. Hier vorne und hier drüben, glaube ich, war noch, ja. Oh, sorry. Mhm. Genau. Sehr gut. Guter Hinweis. Ich hoffe, ihr habt es alle gehört. Hast nicht gehört? Wenn man nicht weiß, wie man beten soll, sagt der Bruder hier, nimmt er beispielsweise das Vaterunser und betet Wort Gottes. Jetzt war hier, war bei euch noch was? Ja. Jonathan. Enttäuschung, ja. Ja, also ich glaube, eines der vollmächtigsten Gebete, die es gibt, heißt Hilfe. Vorhin hat jemand zu mir gesagt, aufs Herz kommt es drauf an. Ich stimme zu 90% damit überein. Ich glaube, dass unsere Gebete kraftvoll sind, wenn wir, wie ich heute Morgen oder heute Nachmittag im ersten Teil gesagt habe, wenn wir Wort Gottes beten und unser ganzes Sein hineingeben. Als ich für diese Freundin gebetet habe, habe ich mit vollem Glauben, den ich hatte, mit ganzer Kraft, wir haben für Auferstehung gebetet, ja, sie war schon 3 Tage tot und ich habe das alles mit Überzeugung mitgemacht. Aber ich habe mich entschieden, auch wenn es anders ausgehen sollte, Jesus, ich werde dir treu bleiben, ich werde dir nicht fluchen, ich werde dir nachfolgen. Aber auch wenn es anders ausgehen sollte, bete ich jetzt mit voller Überzeugung. Also ich würde sagen, Vollgas geben im Gebet immer und sich dessen bewusst sein, dass auch bei den Aposteln nicht alles funktioniert hat. Selbst bei den Aposteln. Gut, gibt es eine letzte Frage oder machen wir den Sack zu? Wir machen den Sack zu. Da hinten war noch eine, sorry. Also, Frage an mich oder schwierige Frage? Schwierige Frage. Oh. Ja. Elke. Um ganz ehrlich zu sein, ja, das ist nicht zum Lachen, so denken viele, ja. Und ich möchte es hart ausdrücken, aus meiner Sicht ist das magisches Denken. Und Gott durchschaut uns doch sowieso und seid doch mal ehrlich, wenn wir in einem Gebetskreis zusammen sind und uns eins machen in dem Anliegen, also eins machen heißt für uns, wir sagen, ja, wir beten alle in die gleiche Richtung in Bezug auf dieses Problem. Wir beten problemlösungsorientiert für diese Sache. Das ist für mich Übereinkommen. Und das Glaubensniveau ist total unterschiedlich. Und ich gehe doch nicht aus dem Raum im Gebetshaus, wenn die Leute irgendwie beten gegen, es war zum Beispiel, fand ich echt heftig, es gibt eine Gebetsgruppe, die beten für die Weltnachrichten. Der Typ, der diese Gruppe leitet, ja, der bewegt sich, der trifft trifft Staatspräsidenten, ist bei der UNO, geht da zur Tür rein und so weiter und so fort. Der hat eine internationale Sicht, die ich nicht habe und die beten gegen, beziehungsweise führt, die Menschen, die an Ebola erkrankt waren, vor anderthalb Jahren oder sowas war das ungefähr. Ich dachte, boah, das ist echt ein dickes Gebetsanliegen. Ja, also so groß reicht mein. Aber ich bin doch nicht zur Tür rausgegangen, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt da drin bin und mein kleines Pfund damit reinschmeiße, dann wird Gott es nicht erhören. Sondern ich habe mich einfach angehängt. Und ich finde, wir dürfen eins werden in einer Sache, aber unser Glaubensniveau darf durchaus unterschiedlich sein. So würde ich die Frage beantworten. Jetzt gebe ich ab an dich.
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch Pfingstler versus Baptisten. Nicht versus, aber man könnte fast meinen, diese Fragen von Heilung, dass man auch genauso nicht motiviert ist zu beten, dass Heilung passiert. Und ich denke, Gott ist souverän, wir überlassen das ihm. Aber ich glaube, wenn wir viel mehr für Heilung beten, werden wir auch viel mehr Ergebnisse haben. Und wenn wir von vornherein schon sagen, ah, das wird der Herr bestimmt sowieso nicht machen, weil das ist viel zu groß, da denke ich, wir dürfen das nur nicht so vermessen denken, dass es dann genauso auch immer passiert, so wie ein Automatismus. Und das ist keine mathematische Formel. Und trotzdem denke ich, auch gemäß mit dem Wort Gottes beten, heißt auch gemäß mit dem Wort Gottes die Dinge auch aussprechen, wenn Gott es sagt. Und das dann Gott so überlassen, wie er es tut. Und zu wissen, dass er keine Fehler macht. Und ihr wisst ja, wie oft ich sage, dass wir denken, heaven can wait. Nach dem Motto, wir wollen jetzt hier alles sofort haben und das ist das Beste, wartet noch auf uns. Ja? Es wird noch kommen. Und das Zweitbeste ist, wenn ihr gesegnet worden seid heute, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim Ausgang diesen roten Stuhl betrachtet, also nicht kontemplativ, sondern vielleicht da was rausnimmt und nicht rausnimmt, sondern reintut. Wenn euch was wichtig war heute, dann wollen wir damit auch einen Teil der Kosten decken, weil das sind ja keine Unkosten. Das ist ja ein gesegneter Tag heute und darum ist es ja keine Unkosten, sondern Kosten. Und dass ihr da vielleicht was mit reintut. Ansonsten Abendessen, was immer ihr tut, bleibt auch hier. Es gibt noch 3 Liter Kaffee, wenn ihr euer Vespa dabei habt. Und um 7:30 treffen wir uns wieder hier. Danke, dass ihr hier seid. Super. Bis später.